Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV Gruppe und mit mir hier im Studio ist
Thorsten. Moin.
Moin, Thorsten. Ja. Und wir zwei wollen euch heute einmal ein bisschen oder mit euch mal ein bisschen sprechen über das Thema Beratungsprozess. Einerseits entwickeln, andererseits installieren. Es gibt ja viele Kollegen, die sagen, was Beratungsprozess? Das mache ich doch aus der Hüfte und jeder Kunde ist individuell. Das muss ich anders. Das muss bei jedem anders sein. Ich habe andere Erfahrungen gemacht und über die möchte ich mal sprechen. Und Thorsten, was führt dich dazu, dass du mit mir hier im Studio bist?
Also zum einen, weil das unser Regeltermin ist und das im Kalender steht.
Also.
Zum anderen habe ich inhaltlich bestimmt auch den ein oder anderen Gedanken zum Thema Beratungs- und Vermittlungsprozess. Kann auch gleich mal anfangen. Weil ich glaube, jeder Prozess hilft dir nichts, wenn du nicht weißt, für wen du ihn brauchst. Da sind wir bei dem Thema, was wir schon sehr oft besprochen haben und was eigentlich in jeder Folge von unserem Podcast das Thema ist, weil auch mit unseren Gästen sprechen wir darüber, nämlich über die Zielgruppe und wie du sie findest und wo du sie findest und warum du sie brauchst. Und auch das, glaube ich, sollten wir hier nicht unerwähnt lassen, wenn es darum geht, einen Beratungs- und Vermittlungsprozess zu installieren. Weil am Ende bringt es dir nichts, wenn du einen tief dunkelblauen Beratungsprozess entwickelst, aber quietschgelbe Menschen beraten willst, dann und dich dann hinterher wunderst, dass die Leute nach einem Viertel des Beratungsprozesses die Flucht ergreifen oder einschlafen oder sonstiges, weil dein Beratungsprozess einfach nicht auf die Motive oder auf die emotionalen Ausrichtung deiner Zielgruppe ausgelegt ist und unabhängig davon, dass man gewisse Dinge machen muss, aber ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus will.
Wir können ja mal tief in die Vorteilsschublade greifen. Der Ingenieur braucht sicherlich einen anderen Beratungsprozess als ich habe zum Beispiel einen Kunde, der ist Psychologe, ja. Und das ist so dieser klassische Satz, Sie machen das schon, ne?
Ja.
Da will gar nicht viel wissen. Der erkennt das schon, wenn ich ihn über den Tisch ziehen will.
Ja, genau. Ja, der wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber ja, es gibt auch, glaube ich, einfach diese Menschentypen. Ne? Also so ein Unternehmer, der will halt Lösungen. Ja, also der will den interessiert eigentlich der Weg nicht. Wenn es ein Ingenieurunternehmer ist, vielleicht dann doch. Aber ja, wie gesagt, wir sind da in der Vorurteilsschublade drin. Aber am Ende, glaube ich, versteht jeder, worauf wir hinaus wollen. Dass es eben sehr wichtig ist, also erstmal zu überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe und dann, okay, wie gewinne ich sie und was mache ich dann mit denen, wenn ich sie gewonnen habe? Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Und dann musst du eben musst du halt selber entscheiden, wie kriegst du das auf deine persönliche Zielgruppe übersetzt, weil wir versuchen das natürlich jetzt schon so allgemeingültig wie möglich irgendwie zu machen.
Ja, wir haben ja schon ein paar Folgen zu den anderen Themen gemacht, eine Zielgruppe haben wir gemacht dann kenne dein Angebot für diese Zielgruppe, ne? Was will ich denn jetzt selber anbieten, das Thema Kooperation, Co-Opetition, was ist mein Geschäftsmodell, haben wir neulich drüber gesprochen, also da einfach mal in die anderen Folgen reinhören und ansonsten, ja, der Prozess sollte halt kein Prozess sein, damit man einen Prozess gemacht hat, sondern vom Kunde aus gedacht, das hast du gerade gesagt.
Ja.
Und dann geht's halt auch da einfach mal rein, ganz basic, wie findet eigentlich die Beratung statt? Na, das weiß ich auch, wenn ich meine Zielgruppe kenne, sitzt die bei mir regional, sitzt die überregional, dann weiß ich, bin ich online unterwegs oder offline. Das unterscheidet sich ja dann schon mal. Und bei Prozess, glaube ich, denken auch gerade die nicht blau strukturierten unter uns, und das ist ja die Mehrzahl, auch da wieder Vorteil, aber der Vermittler, oh Gott, das klingt irgendwie furchtbar langweilig und komplex. Das muss es ja gar nicht sein. Ich finde, Beratung sollte man Fachwissen haben, aber man muss eine Fachidiot schlägt Kunde tot oder Quatsch Kunde tot, das musst du nicht alles rüberbringen, sondern ich habe immer gesagt, du musst halt ein Fachwissen haben wie ein DIN A4-Blatt, aber kommunizieren musst du davon in deinem Beratungsprozess nur die Briefmarke. Und wenn du keinen Prozess hast, dann ist die Gefahr höher, dass du das ganze DIN A4-Blatt erklärst, weil du vom Ästchen zum Stöckchen kommst.
Ja.
Und wenn du den Prozess hast, dann bleibst du eher auf der Schiene, dass du denkst, das ist nur entscheidungsrelevant jetzt für meine Zielgruppe und das andere ist Backup-Wissen. Wenn der mich konkret fragt, kann ich darauf zugreifen. Ansonsten kommt das halt in die Dokumentation, in den Anhang. Aber das muss nicht alles rübergebracht werden, damit er sieht, was für ein toller Hecht ich bin, sondern ich bringe ihm nur das in den Prozess rüber, was er wirklich für die Entscheidung braucht. Und da macht es halt Sinn, dass ich mir da vorher mal drüber Gedanken gemacht habe.
Ja, ja, und ich passe ja genau rein in deine Vorurteilsschublade hier. Also ich habe ja auch schon mehrere von solchen Tests gemacht und sonstigen Gutachten und was auch das nicht alles da gibt, wo dann eben meistens rauskam, dass ich irgendwie eine Orientierung in den Bereichen Rot-Blau oder Rot-Gelb oder Grün habe. Und meistens, also Gelb war eigentlich fast immer dabei. Mal mehr Rot, mal mehr Grün. Und auf der Zeitachse war eher früher mehr Grün und jetzt mehr Rot zu Gelb. Mhm. Und am Ende hat sich das auch in meiner Zeit zum Beispiel bei Appella gezeigt. Da wurde ich dann auch, weil auch da dieses, damals war es da dieses Insights-Modell sehr gerne genutzt wurde, gerade bei den Führungskräften. Und dann war halt manchmal auch immer dieses Thema so, hey, du bist doch hier einer von den Gelben, wie kriegst du das eigentlich hin, dass du so organisiert unterwegs bist? Und da war halt immer meine Krücke, eigentlich zu Anfang auch unbewusst, ich habe mir einfach irgendwelche Tools gesucht, die mir eben helfen, diesen Switch hinzukriegen. Ne? Also, und das fängt ja bei einem ganz simplen Kanban-Board an, wo du einfach deine Aufgaben mal organisierst und einfach mal hinschreibst, damit du sie nicht wieder verlierst. Und so fängst du dann ja an. Und dann baust du dir vielleicht irgendwann Automationen da rein, dass wenn gewisse Deadlines kommen, dass du eine Erinnerung bekommst und so weiter. Ne? Und so kannst du dir eben mit Tools und Prozessen halt einfach helfen, dich zu organisieren. Und das ist am Ende ja nichts anderes als ein Trainingsplan beim Sport. Natürlich kannst du hochmotiviert einfach ins Studio rennen und einfach irgendwas machen. Das wird auch am Ende irgendwie mal irgendwas bringen. Aber wenn du dir mal einen vernünftigen Trainingsplan machen lässt und dann eventuell sogar noch jemanden hast, der da mit dir als Sparringspartner durchgeht, dann wirst du halt viel schneller und viel bessere Ergebnisse sehen. Und das ist ja im Vertrieb genauso. Wenn du dir halt einen vernünftigen Prozess machst und dann irgendjemanden hast, der das mit dir auch immer challenged oder wie auch immer, das kann ja ein eigener Mitarbeiter sein, eine eigene Assistentin, die halt einfach von dir auch abverlangt, so hey, jetzt ist doch der und der Schritt dran im Prozess, ich brauche jetzt mal das Ergebnis, ich brauche mal das Protokoll, ich brauche mal den Antrag, ich brauche das Angebot, ich brauche dies, ich muss dem Kunden doch jetzt diese E-Mail schreiben, was soll ich denn jetzt schreiben? Ne, also dann wirst du ja immer wieder prozessual, immer wieder gefordert und aus deiner gelben Motivlage heraus sozusagen, dass du sagst, ja, ich mach's halt so, wie es kommt, wirst halt immer wieder ein Stück weit rausgeholt und in diese Prozesskette reingeholt, was für das Ergebnis einfach gut ist.
Was dich selber schützt, ne?
Ja, was heißt schützen? Also es ist ja nicht so, dass es ohne nicht funktioniert, aber also ich persönlich habe jetzt über Jahre die Erkenntnisse gesammelt, okay, man entwickelt ja auch besondere Fähigkeiten daraus, wenn man so orientiert ist. Aber wenn du halt weißt, okay, ich habe so eine Baseline, die organisiert ist, die man mal mit anderen Menschen gemeinsam erarbeitet hat und auch von extern immer wieder mal neu challengen lässt oder mal neu weiterentwickelt, dann hast du einfach eine gewisse Ruhe, weil du einfach weißt, okay, ich kann bewusst halt oder ich kann unbewusst frei sein, ich kann das ausleben, was in mir drin steckt. Weil einfach irgendwo diese Ruhe ist. Und ein Bild, was das, finde ich, immer ganz gut beschreibt, ist der Hund an der Leine, ne? Die Konstante ist eben halt das Härchen, was halt läuft, und der Hund, der hat halt eine 10-Meter-Leine und kann mal vor, mal zurück, aber am Ende kommen sie am selben Ziel an. Und beschreibt das, finde ich, ganz gut. Und das Härchen ist jetzt nicht der Rote oder der Blaue oder irgendwer, sondern das Härchen ist der Prozess. Und als gelb strukturierter oder als kreativer bist du eben einfach der um diesen Durchschnitt sozusagen einfach herumkreist. Und als blauer bist du vielleicht einfach dichter dran und bist halt das Hündchen, was eben bei Fuß läuft und vernünftig hören kann.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass mein Eindruck ist, bei Prozessrennen viele Kollegen weg, dass viele halt aus dem Strukturvertrieb ursprünglich kommen. Und da wird das natürlich sehr stark gelebt. Aber das ist was meinen Augen anderes, weil da werden Beratungsgespräche, Verkaufsgespräche auswendig gelernt. Und darum geht es ja nicht, sondern wie du sagst, es geht eher um das Gassigehen. Und also nimm mal den, weil du den Sportler angesprochen hast, den Radsport. Also ich kenne keinen Radsportler, der ernsthaft trainiert ohne Trainingsplan, der genau weiß, was er machen muss, wenn er morgens aufsteht. Es gibt keinen, der morgens aufsteht und sagt, was könnte ich denn heute machen? Ah, da hätte ich heute Lust drauf. Aber auf der anderen Seite, wenn der halt dann merkt, dass das heute nicht passt weil der Körper ist halt nun mal kein Roboter, dann passt man das natürlich an. Das ist das Hündchen, was dann vor und rückwärts läuft. Oder in unserer Welt, wenn man die private Krankenversicherung als Beispiel, wenn ich jetzt zur PKV beraten will und ich fange halt gleich mal ganz tief mit dem Produkt an, dann werden halt wahrscheinlich Rückfragen vom Kunden dann nochmal kommen, ja, warum eigentlich nicht die gesetzliche oder so. Also es macht halt Sinn, dass ich erstmal dann mit den Systemen anfange und dann irgendwann auf die Systemunterschiede, auf die Produktebene dann mal kommen. Und deshalb mache ich, mal dir einfach mal auf, und das ist halt bei jeder Zielgruppe anders, wie du gesagt hast, was muss denn auch je nach Sparte, was ich da beraten will, also deshalb auch die Frage, was will ich denn überhaupt selber beraten, was kommt da vor, mal das einfach mal auf und dann überleg mal bei jedem Schritt, was könnte ich denn dafür in der Beratung gebrauchen, also mal braucht es halt eine Zeichnung, mal braucht es irgendeine Folie, die ich zeigen möchte. Deshalb auch wieder wichtig, online oder offline, kann ich das physisch wirklich vorlegen. Ich habe zum Beispiel damals eine BU-Beratung, als ich das noch vor Ort gemacht habe, hatte ich einen großen Koffer dabei. Da waren damals, ging das noch vom Marktüberblick her, waren vielleicht so 30 BU-Bedingungswerke drin. Und habe dann, das waren halt Ingenieure, dann gesagt, welche BU haben Sie denn im Kopf? Und dann kommt da halt Allianz oder irgendwas, dann habe ich das Bedingungswerk rausgezogen und das war dann mit ihm die entscheidenden Punkte durchgegangen, mit dem Gelbmarker, und habe ihm dann die gleichen Paragraphen gezeigt in dem Tarif, den ich empfehlen würde. Das ging halt physisch super gut. Nachdem wir dann nur noch online gemacht haben, war das schon der Effekt nicht mehr so gut mit PDFs.
Ja.
Dann habe ich es irgendwann eingestellt und dann wurden so viele Tarife. Aber das meine ich. Also einfach da mal aufschreiben, in jeden Punkt überlegen, was brauche ich denn da, um das rüberzubringen, und dann mal zusammenfügen, mal durchspielen und merken, dann kann man wahrscheinlich wieder was wegkürzen. Ich glaube, die Gefahr ist, gerade wenn man viel Fachwissen kommunizieren möchte, eher, dass es zu viel ist als zu wenig für den Endverbraucher zumindest.
Ja, ich will an der Stelle nochmal einen ganz kleinen Exkurs auch wieder zurück zu diesem Thema Zielgruppe machen, weil du wirst ja feststellen, wenn du jetzt anfängst zu überlegen, okay, meine Zielgruppe, nehmen wir jetzt mal wieder, weil wir es gerade schon mehrfach hatten, das Thema Ingenieure. Und dann fängst du an, den Prozess zu denken und bist in dem Modus dann, okay, jetzt hast du hier gerade von Nico gelernt, hey, überleg dir, wie kommuniziere ich mit denen, was wollen die, was brauchen die als Entscheidungsgrundlage? So, jetzt ist natürlich die pauschale Annahme, Ingenieure sind alle blau strukturiert, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das nicht ganz stimmt, sondern dass es auch Ingenieure gibt, die sich mit einer anderen Ausrichtung durch das Studium geboxt haben. Und also ich denke da an einen bei mir im bekannten Freundeskreis, der ist Ingenieur vom Beruf, aber der ist in der Freizeit, ist der halt sowas von Freigeist, vollkommen anders unterwegs, dass du mit dem einfach anders kommunizieren musst, gerade wenn es um seinen privaten Bereich geht. Und da besteht die Chance, finde ich, in der Positionierung auch nochmal drüber nachzudenken, okay, ja, meine Zielgruppe sind Ingenieure. Und jetzt kann man ja aber nochmal eine weitere Ebene reinbringen. Meine Zielgruppe sind Ingenieure, die, so, und dann sagst du halt, okay, meine Zielgruppe sind eben die Ingenieure, die in der Freizeit A machen, oder meine Zielgruppe sind Ingenieure, die in der Freizeit B machen. Ja, also zum Beispiel, der eine ist Single und geht halt den ganzen Tag klettern und Mountainbiken oder keine Ahnung, Kitesurfen, Fallschirmspringen, was auch immer. Und der andere Ingenieur ist halt vielleicht schon einen Ticken älter, hat eine Familie, hat mindestens 3 Kinder, wohnt auf dem Land. Keine Ahnung, ja. So, also du bringst eine weitere Ausprägung rein, die dich immer weiter zu deinem sogenannten Wunschkunden bringt. Denn, ja, wenn du nur sagst, meine Zielgruppe sind Ingenieure, ist es halt einfach, am Ende sind es doch auch irgendwie wieder alle, weil ich weiß nicht, wie viele Ingenieure es in Deutschland gibt, aber du wirst auch da dann irgendwann wieder an den Punkt kommen, dass es am Ende doch wieder nur der Durchschnitt der Gesellschaft ist. Und dann ist das Einzige, was irgendwie noch passt, der Beruf. Und es wird trotzdem in diesem Beruf Menschen geben, die du nicht magst. Und dann eben gucken musst. Und deswegen bringt diese weitere Ausprägung einfach nochmal, bringt dich nochmal ein Stück weiter ans Ziel und hilft dir dann mit Sicherheit auch, den Prozess schneller und einfacher zu finden und zu erstellen.
Ja. Und musst du jetzt den Nachwuchs mit reinnehmen oder nicht, ne? Und so weiter.
Ja, genau. Ja,
also da einfach mal, es kommt ja, wie gesagt, auf die erstgesagten Themen an, wie so ein Prozess aussieht, aber einfach mal aufmalen, ausprobieren. In der Regel hat man da schon Aha-Erlebnisse. Und zum Umsetzen, zu implementieren kommen wir noch. Was mir noch wichtig wäre, du hast es schon angesprochen mit der Sekretärin. ist, es gibt einerseits den Beratungsprozess, den du selber als Makler durchführst, aber es gibt halt auch davor schon Schritte, wo der Kundenkontakt entsteht, und es gibt danach Schritte, wie es dann weitergehen soll. Und die auch mit aufzumalen und zu überlegen, wie geht das denn standardisiert, weil da lässt sich sehr viel Zeit und Geld sparen, wenn man hier standardisiert, weil dann kann man auch skalieren, wie es so schön heißt. Ne? Also es fängt ja an, wo finden mich dann die Kunden, wie können sie mich kontaktieren, habe ich einen Online-Kalender oder nicht, will ich das oder nicht und was kommt dann wieder danach, also ab wann gebe ich den Prozess dann weiter, meine Mitarbeiter, um meinetwegen die Anträge vorzubereiten oder auch schon vorher, um Angebote zu erstellen. Wann kommt das wieder für mich zurück, um dann die Beratung durchzuführen? Dann geht es vielleicht für die Antragserstellung wieder zu meinem Assistenten. Dann muss irgendjemand die Polisierung kontrollieren, auch die Vergütung kontrollieren auf der Kundenebene. Wann wird der zum Bestandskunde? Also was kommen danach für Service-Steps? Ich glaube, dass da sehr viel spontan agiert wird und dann im Zweifel halt gar nicht. Ja. Und deshalb macht das total Sinn, das mal aufzuschreiben, meines Erachtens. Wie ist das bei dir, Thorsten? Hast du das aufgeschrieben?
Wir sind tatsächlich gerade dabei. Also wir haben ja auch jede Woche habe ich ja ein Meeting mit meinen Mitarbeiterinnen. Da brauche ich nicht gendern, weil es sind nur Frauen. und tatsächlich habe ich, irgendwann hatte ich das Gefühl, wir müssen da jetzt mal wieder ran und genau das tun, eben einfach mal aufzuschreiben, wer macht eigentlich was und wann passiert was und auch diese Refokussierung nochmal, für wen machen wir das eigentlich, weil das ist ja jetzt zumindest bei uns ist es ein Prozess, den wir jetzt durchlaufen, also bei uns verändert sich das gerade von, ich sage jetzt mal gefühlt noch jeder, aber spitzt sich das jetzt immer weiter zu und genau da machen wir halt diese Schritte und da stellen wir halt eben auch genau das fest, dass gewisse Dinge einfach aktuell so ein bisschen per Zufall passieren, obwohl man schon so lange dabei ist, weil es kommen ja auch immer wieder neue Dinge dazu. Ne? Und ja, von daher.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, die Älteren unter uns werden es noch wissen, denn man musste mal früher nicht dokumentieren. Ja. dann muss man das einbauen. Jetzt neu natürlich ChatGPT. Dazwischen hatten wir noch das Thema Online-Beratung, was sich dann flächendeckend irgendwann mal durchgesetzt hat. Also es gibt ja auch technische Veränderungen, es gibt Umweltveränderungen in der Gesetzeslage und immer wieder muss ich den Prozess hinterfragen. Passt er denn noch oder kann ich ihn irgendwie wieder sinnvoll überarbeiten?
Ja.
Also es ist ja keine Einmal-Kreation, dann lege ich das Ding in die oder mache das dann für immer so, sondern sinnvollerweise sollte ich mal so ein Entrümpelungsmeeting einmal im Jahr gönnen, wo ich mich dann zusammensetze mit meiner Mannschaft und sage, was sollten wir denn modernisieren, verändern, was braucht man nicht mehr?
Ja, auch mal wieder an die Älteren. Früher, vor 15, 20 Jahren, hast du dir wahrscheinlich irgendwie monatlich, wöchentlich, jährlich, keine Ahnung, was überlegt. Was sind Events, wo ich hingehe? Jetzt gar nicht Branchen-Events, sondern was sind einfach Spots, wo ich mich blicken lassen muss, damit ich dort meine Akquise machen kann? Ja, also um einfach gesehen zu werden, um die Chance auf Gespräche zu haben und so weiter. Und heute ist es eben so, das ist halt ein Prozess, den ich jetzt mit einer meiner Mitarbeiterinnen, die ja nebenbei auch noch meine Mutter ist, durchlaufe, nämlich, dass du sagst, okay, du tingelst halt nicht mehr durch die Weltgeschichte, machst du auch, aber du bist in der Content-Erstellung drin. Ja, du bist auf einmal dabei, dass du sagst, okay, wir richten jetzt mal so eine Videoecke ein und ich erkläre dir mal, wie du pro Woche 5, 6, 7, 12 Videos aufnimmst, welche Struktur hat das, welche Aussagen müssen da kommen. Und das muss man ja heute auch alles mitdenken, dass in dem Moment, wo du dich halt auf irgendwas konzentrierst, positionierst du dich ja damit und heute ist der übliche Weg, das zu kommunizieren, natürlich Social Media und dann bist du halt ganz schnell im Bereich Video, Audio, Sonstiges und musst das ja irgendwie mit einplanen in deinem Prozess, und weil du musst ja auch schon in den Videos daran denken, was passiert danach. Also du kannst ja nicht einfach wahllos irgendwas raushauen, sondern auch der Content muss ja schon auf deinen Prozess abgestimmt sein. Nämlich, wenn du am Ende des Videos sagen willst, hey, meld dich bei mir, ja, wie denn? Ne? Soll ich jetzt auf deine Seite gehen, einen Termin buchen oder soll ich dich anrufen, soll ich dir einen Fax schicken, soll ich vorbeikommen, was auch immer. Und ich habe da, kleiner Erfahrungsbericht, jetzt gerade vor, weiß nicht, 3, 4 Wochen ist das vielleicht jetzt her, schrieb mich jemand an, Neukunde halt, wollte eine Beratung haben. Und ich habe gesagt, jo, alles klar, hab den Terminlink rausgeschickt. Und mein Learning ist, nicht jeder weiß, wenn du einen Terminlink rausschickst und dort ein Termin entsteht da draus, wo auch ein Google Meet-Link drin ist, nicht jeder Mensch da draußen weiß, dass es dann um einen Online-Termin geht. Und zur vereinbarten Zeit war ich dann an meinem Rechner und frage mich, wieso kommt dieser Mensch nicht in den Call? Und sehe dann auf meinem Handy, zwei Minuten vor Termin, habe ich einen Anruf in Abwesenheit von ihm. Dann rufe ich ihn zurück und sage, Mensch, wie sieht's denn aus? Soll ich den Link nochmal schicken? Und er sagt, ja, nee, wieso? Ich bin noch da. Ja, wo? So, und bei mir ist halt, mein Homeoffice hat eine andere Adresse als unsere Geschäftsadresse. Und ja, dann war halt dieses Thema, ja, ich habe da, weil, und ich fing dann halt schon an, ihm Fragen zu stellen zu den Inhalten und so. Und ja, ich habe doch alles dabei. Ich so, wie alles dabei? Ja, ich bin vor der Tür. So, und von daher, da haben wir halt auch gemerkt, okay, du musst halt in die Terminbeschreibung spätestens da nochmal reinschreiben. Es handelt sich hier um einen Online-Termin.
Ja. Dann hast du gesagt, jetzt setz dich ins Auto und dann lass uns endlich reden.
Nein, in dem Fall war es einfach, weil es ging tatsächlich in dem Fall um eine Finanzierung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also egal, ob wir jetzt sehen oder nicht, der nächste logische Schritt ist, du musst halt Formulare ausfüllen, ohne dass ich daneben sitze. Und die schicke ich jetzt raus. Und dann sorry dafür jetzt, dass es eben so gelaufen ist, wie gelaufen ist. Aber ja, es war halt ein Erstgesprächstermin für das Thema Finanzierung. Und da passiert ja nicht viel, außer dass du am Ende sagst, okay, hier, also du checkst halt ab, kann man helfen? Und wenn ja, dann geht's ja mit der Selbstauskunft und allem möglichen Zeug weiter. Und das macht der Kunde typischerweise alleine und nicht in Betreuung.
Ja. Ja, und auch wenn du halt wächst und es kommen immer mehr Anfragen und du merkst irgendwie, meine Kapazitäten werden enger und ich muss Dinge abgeben, dann ist es halt viel einfacher, Dinge abzugeben, wenn du mal aufgeschrieben hast, was du eigentlich machst. Ja. Ansonsten stell dir einfach vor, du hast jetzt einen Assistent eingestellt und was soll der jetzt machen? Wenn du selber nicht weißt genau, was du eigentlich für Schritte tust den ganzen Tag, dann ist es halt auch schwierig zu sagen, du übernimmst jetzt diesen Schritt an der Stelle. Du kannst ja dann viel einfacher einarbeiten und den Prozess dann aber halt erstmal zu überprüfen, was kann ich denn weglassen, da waren wir, ne? Dann nächster Schritt, was kann ich heutzutage automatisieren? Ich denke, da wird mit ChatGPT und Konsorten noch einiges immer wieder neu kommen jetzt. Hinzu, was kann ich denn dann an Mitarbeiter auslagern und wo brauchst du mich eigentlich persönlich dann überhaupt noch? Ja. Wir haben es bei uns war immer das Ziel, ich bin nur der, der berät, alles andere machen vorher und nachher andere, um dann die Effektivität halt da zu haben. Ja. Weil anders können halt auch andere dann. Und ja, dazu, wie du sagst, ist halt wichtig, online oder offline.
Ne? Ja. Ja, das oder ist aber aus einem Selbstverständnis heraus einfach nicht nochmal explizit benannt. So. Und jetzt wurde dir halt einfach mal live bewiesen, hey, wenn du nichts hinschreibst, hast du halt nichts hingeschrieben. Und dann liegt es halt in der Interpretation.
Das ist halt aber auch die technische Ebene. Ne? Also neben dem, was kann ich an Mitarbeiter geben, auch was brauche ich denn an Technik? Also nach dem Motto, der Mitarbeiter sitzt im Homeoffice, aber es muss halt was gedruckt werden. Dann fällt mir auf, vielleicht sollte der doch mindestens einmal die Woche ins Office kommen, um dann die Dinge auszudrucken. Ja. Oder wo sind die Schnittstellen in meine Beratungssoftware zum MVP? Habe ich eine? Brauche ich eine? Brauche ich ein Excel-Tool? Also wie übergebe ich das dann an meine Mitarbeiter? Das kann ich sicher anders übergeben, wenn der vor Ort sitzt, als wenn der auf der anderen Seite der Republik sitzt. Das sind halt die Sachen, die man sich dann mal fragen muss. Dann kann man auch viel einfacher Stellenbeschreibungen machen für die Suche von Mitarbeitern etc. Also ich denke, da ist schon viel Hilfe drin, wenn man die Dinge mal aufschreibt und regelmäßig überprüft. Und vielleicht noch last but not least, was ich gemacht habe, zumindest im Beratungsprozess, ist tatsächlich dann auch, wenn der mal steht, erstmal üben. Ja. Also nicht live mit dem Kunden, sondern entweder mit dem Mitarbeiter, den das durchleben lassen, damit der selber merkt, aus Kundensicht und Feedback geben kann, wie fühlt sich denn ein Kunde. Aber auch für mich in der Beratung, was so begleitende Unterlagen angeht, wenn du es dann mal durchspielst, und damit meine ich jetzt nicht auswendig gelerntes Gespräch durchspielst, sondern einfach nur die Denklogik, wie du einen Kunden durch ein Thema führen kannst, dass du merkst, oh, da fehlt noch was oder das ist eigentlich unnötig, das kann man weglassen. Ja. Und das habe ich halt lieber vorher gelernt, als jetzt dann live mit dem Kunden und der sagt, ich kann ihm gerade nicht mehr folgen oder was labern sie mich tot.
Ja. Ja, das wirst du wahrscheinlich auch, wenn du es geübt hast, immer noch mal haben, aber du reduzierst einfach die Wahrscheinlichkeit auf diese Erlebnisse, ja, auf Kundenseite, wenn du dir klar bist, was willst du eigentlich sagen, ne? Und ja, wie du sagst, halt nicht im Sinne von wortwörtlich, sondern systematisch einfach, ne? Also welches Framework
oder Gassi genau gehen.
Ja, ja, genau. Ja, cool. Und dann ist es auch, glaube ich, wichtig, nochmal, ich will nochmal auf dieses MVP-Thema kommen, was wir ja auch in einer unserer letzten Folgen besprochen hatten, dass ja auch das Teil der Prozessbeschreibung ist, was bietet eigentlich das System, was du nutzt, und verändert sich da was oder wie oft verändert sich da was, welche Wege ergeben sich da, weil auch daraus ergeben sich wahrscheinlich ja so ein paar Leitplanken, wie du deinen Prozess überhaupt darstellen kannst. Und neben der Wahl der Zielgruppe ist eben dann für den Prozess auch relevant, welchen Softwareanbieter hast du.
Also im ersten Schritt ist das relevant, im zweiten Schritt ist vielleicht die Frage, ist der noch ausreichend dann? Ne? Also ich sollte ja vom Kunden her denken, nicht vom MVP aus.
Ja.
Aber natürlich muss ich mir überlegen, kann ich das in meinem jetzigen abbilden oder brauche ich dann halt was anderes?
Ja, richtig, genau. Ja, oder eben, wie du eben Schnittstellen angesprochen hast, welche Möglichkeiten habe ich halt dann eben das entsprechende Tool, was mich da irgendwie dann weiterbringt, dort anzudocken, damit die miteinander reden und so weiter, ne?
Ja.
Das, ja,
genau. Und irgendwann hast du den Kunden ja dann hoffentlich gewonnen und dann ist ja auch wieder, wie geht's jetzt weiter? Also will ich regelmäßigen Service anbieten? Wenn ja, in welcher Frequenz und mit welchem Inhalt? Das wird ja auch immer relevanter. Dann kann ich mir das ja auch bezahlen lassen in unterschiedlichen Modellen. Und also so ein Service-Call nach einem halben Jahr quasi Nachverkauf, ein gutes Gefühl geben, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Solche Dinge werden extrem gerne unter den Tisch gekehrt, wenn man sie nicht fest im Prozess drin hat und dann jemand das aufpoppt und sagt, hier, Herr Müller, bitte jetzt nach einem halben Jahr anrufen und bestätigen, dass er in guten Händen ist.
Ja.
Sonst ist das immer nur ein guter Vorsatz, der aber meistens dann nicht umgesetzt wird und dann
empfiehlt und wie sich das aus Kundensicht anfühlt, wissen wir ja, glaube ich, alle. Und zwar müssen wir einfach nur an unsere Vertragsverhältnisse mit unserem Mobilfunkanbieter denken. Also ich habe das alle, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so alle 3 bis 5 Jahre kommt halt, und jetzt gerade ist wieder diese Phase, deswegen kommt mir dieses Beispiel gerade. Also ich stehe jetzt wieder unmittelbar davor, wahrscheinlich mache ich es dann heute noch, dass ich halt jetzt proaktiv mal wieder bei dem Vertriebsteam von meinem Mobilfunkanbieter, der Vodafone ist an dieser Stelle, es gibt auch andere, und einfach mal nachfrage, hey Leute, wie sieht's denn aus? Was könnt ihr mir denn anbieten? Weil, also ich finde, es gibt kein krasseres Beispiel für diese Zweiklassengesellschaft zwischen Neukunde und Bestandskunde als beim Mobilfunk.
Ja.
Weil du einfach, also du schließt einen Vertrag ab und zahlst 50 Euro im Monat, bist halt ab Sekunde T plus 1 bist du Bestandskunde und 3 Wochen später kriegst du eine Marketingaktion, wo du den Tarif halt kriegst, hey, schließen Sie jetzt ab und bekommen Sie noch ein Auto drauf zu, wo du sagst, okay, was läuft denn hier jetzt schief, ne? Das ist schon echt verrückt und ja, du kriegst halt ab und zu mal einen Anruf oder so, aber das sind dann irgendwelche Upsell-Angebote, wo du sagst, ja, nee, danke. Aber mit Service, finde ich, hat das an der Stelle nicht viel zu tun. Und das, und
bei dieses meinem Gefühl, Anbieter, da muss ich kurz was zu sagen, weil wo wir gerade bei Telekommunikation sind, meine ist blau, nicht rot, aber ich kriege jedes Jahr eine E-Mail, in der steht drin, sogar mit dem Hinweis, dass es ja gesetzlich vorgeschrieben sei, dass sie jetzt überprüfen, welches für mich als Bestandskunde der günstigste Tarif ist, steht seit Jahren immer drin, der aktuelle Tarif für Sie der günstigste Tarif. Dann kannst du in der Woche drauf oder schon am nächsten Tag kannst du anrufen und sagen, hier, ich kündige jetzt und ich hätte gern ein Angebot und dann haben sie plötzlich doch einen günstigeren.
Ja.
Also das wird halt nur so Alibi-mäßig dann umgesetzt.
Ja.
Und ein anderes Beispiel ist viele Jahre her, da habe ich die FAZ im Abo gehabt, die FAZ. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil es hat einfach das Telefon geklingelt, es war jemand von der FAZ dran, hat gefragt, und wie zufrieden sind Sie mit dem Abo? Können wir irgendwo irgendwas Gutes für Sie tun? Und der wollte mir nichts verkaufen. Der wollte einfach nur fragen, wie es mir geht mit dem Abo. Und dann habe ich gesagt, es ist toll, alles gut und wieder aufgelegt. Aber es hat sich gut angefühlt.
Ja.
Weil du fühlst dich irgendwie gekümmert.
Ja, genau. Das, ja, und das ist schon ein Unterschied, ne? Das, und die, ja, und auch das Positive kennt man ja auch. Aber wie gesagt, das Negative bleibt ja meistens dann irgendwie präsenter kleben. Und das hat man irgendwie vor Augen. Und die Frage ist eben, willst du das deine Kunden das auch so erleben bei dir oder nicht? Und wahrscheinlich.
Ja, hängt ja wieder an der Strategie. Da habe ich einen Vertragskunden und dann sehe ich den nie wieder, dann ist mir das egal. Aber wenn ich Empfehlungen generieren möchte, die bekomme ich halt in der Regel erstmal aus den Bestandsprozessen, weil wieder frag dich selber, du hast gerade ein Auto gekauft und jetzt sagt er, und wen können Sie mir noch empfehlen? Dann sagst du nicht, hier sind 20 Leute, sondern wenn der nach 3 Jahren hast du das Auto gefahren und du hast in der Zeit erlebt, wie die sich kümmern und was guter Service ist. Und dann braucht er dich gar nicht mehr nach der Empfehlung fragen. Das machst du von ganz alleine. Ja. Und wenn die sich halt nicht gekümmert haben, dann halt auch nicht.
Ja.
Und das ist der Effekt, den willst du erzielen.
Ja, so ist es. So ist es. Okay.
Ja, das war der Anlass, mal die Gedanken dazu zu teilen, weil man immer wieder erlebt, dass vieles doch bei uns spontan geschieht. Ich habe positive Erfahrungen gemacht damit, wenn man das mal strukturiert. Und das heißt deshalb nicht, dass man nicht mehr kreativ sein darf.
Ja, so ist es. Und ich habe noch einen Tipp für dich als Zuhörer. Wenn du Fragen dazu hast, dann solltest du mal die Chance nutzen und dich mal direkt bei Nico melden, weil der kann dir dabei helfen. und der hat bestimmt Lust, mit dir darüber zu sprechen. Und
mach das gerne.
Wenn du vorher noch Fragen hast, wie finde ich eigentlich meine Zielgruppe und wie spreche ich sie an, dann darfst du dich auch gerne bei mir melden, dann spreche ich mit dir darüber. Also auch da stehen wir gerne zur Verfügung. Das haben wir in der Vergangenheit weniger so präsent gemacht. Es war schon immer so, aber jetzt kommen immer mehr die Fragen, ob wir da nicht mal unterstützen können. Und jetzt haben wir uns entschieden, ja, dann gehen wir da auch ein bisschen mit raus und bieten das offiziell an. Und das Angebot steht. Also hiermit melde dich einfach auf irgendeinem deiner, einem Weg, der dir gefällt bei uns. Fast überall sind wir irgendwie zu erreichen. Und ansonsten.
Ist deine E-Mail?
Meine E-Mail, die sage ich nicht, aber ich kann eine E-Mail sagen, unter die wir erreichbar sind. Das ist die info@vertriebsansatz.de, also ganz einfach. Und die anderen Wege sind LinkedIn, Instagram, das sind, glaube ich, so die prädestiniertesten. Oder Facebook geht auch noch, ja. Genau. Und ja, wenn du bis hier jetzt noch dran geblieben bist, dann kennst du es schon. Dann wünschen wir uns natürlich auch wieder von dir, dass du uns kurz eine Bewertung schreibst oder uns ein Feedback schreibst zu dieser Folge und danken dir fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.